Ich möchte den Predigttext lesen, über den ich heute etwas sagen werde, in Matthäus Kapitel 15 von Vers 21 an. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Soweit der Predigttext, der schon ein bisschen erstaunen, wenn nicht sogar erschrecken kann. Um was geht's? Am Ende steht: Ihr Glaube war groß. Aber war es wirklich Glaube in unserem Sinn? Denn sie war eine Heidin. Sie stammte aus Syrophönizien, das war auch die Heimat der Isebel, dieser bösen Königin Israels. Also das stand sozusagen für ein heidnisches Gebiet, wo die Frommen im Prinzip keinen Zutritt hatten. Es war eine Frau, die wahrscheinlich auch von dem Messias wenig wusste, außer er sei der Sohn Davids. Also die sozusagen wusste, dass es da eine Traditionslinie gibt und eine Verheißungslinie, die schon im Alten Testament einen Retter angekündigt hat, der aus dem Hause Davids kommt. Das war ihr einziger, wahrscheinlich ihr einziger Bezug zum Glauben. Woher sollte sie sonst in Syrien, in Phönizien wissen von ihm? Und deshalb ist die Frage: Was war es für ein Glaube? War es wirklich resilienter Glaube im Sinne von: Ich halte den Glauben durch, ich lasse mich auch durch Widerstände nicht aufhalten? Geht es nicht eher um den trotzigen Glauben? Ich brauche Hilfe und egal wer, hier ist von einem die Rede, der helfen kann, also wende ich mich an ihn und ich bleibe dran, weil ich sonst keine Chance habe, weil meine Tochter sonst wahrscheinlich vergehen wird. Aber lassen wir uns einmal auf diesen Gedanken ein. Es geht um einen Glauben, der sich nicht einmal dann vom Glauben abbringen lässt, wenn diese Frau mit ihren Anliegen auf der Prioritätenliste von Jesus gar nicht vorkommt. Also in seiner Agenda kam diese Frau aus Syrophönizien, da stand nichts davon. In Matthäus 8, das steht ein paar Kapitel weiter vorn, da wurde der Bursche des römischen Offiziers, wir erinnern uns, der Hauptmann von Kapernaum, geheilt. Ein römischer Offizier, der Sohn, ist ein Heide, natürlich. Er wurde geheilt. Jetzt ist es vorbei mit der grenzenlosen Rettung durch Jesus. In Nazareth, das steht in Matthäus 13, also auch noch vor unserem Predigttext, war es mit den Heilungen schon nicht mehr gut gelaufen. Warum? Dort gingen die Menschen zu Jesus auf Distanz, weil sie ihn zu kennen glaubten. Und da steht dann auch der berühmte Satz: Ein Prophet ist nichts in seinem Vaterland. Jetzt, Matthäus 15, geht Jesus zu der Heiden auf Distanz und wir kennen ihn nicht mehr. Was bedeutet Glaube, wenn ich Jesus nicht mehr wiedererkenne? Wenn seine Zuwendung zu mir nicht mehr zu spüren ist, wenn ich mit meiner Bitte abgewiesen werde, wenn jetzt für ihn offensichtlich etwas dran ist, was mich nicht interessiert und das, was mich interessiert und mein Herz fast zerreißt, für ihn nicht dran ist. Wenn man einmal die Bibel im Zusammenhang liest, und das ist immer gut, weil man dann sozusagen die Linien der Heilsgeschichte besser versteht. Aus heilsgeschichtlichen Gründen ist Jesu Schweigen, also wir müssen uns einmal ins Gedächtnis rufen, es war eine dreimalige Zurückweisung. Die erste, Jesus schwieg, er sagte ihr kein Wort. Der zweite, das zweite war, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Eine Zurückweisung, du gehörst gar nicht zu mir. Und das dritte war dann der demütige Vergleich mit den Hunden. Du gehörst zu den Hunden. Stellt euch mal vor, dreimal wird sie zurückgewiesen. Aber wie gesagt, aus heilsgeschichtlichen Gründen ist Jesus Schweigen dann seine Zurückweisung und dann auch noch der demütigende Vergleich der Nicht-Israeliten mit Hunden vielleicht nachvollziehbar. Also sagen wir mal, theologisch kann man das irgendwie noch begründen. Zuerst sein Israel, Jesu Israel, zuerst, Israel first. Wozu war er sonst ehelos geblieben, wenn er nicht Israel, seine Braut, zu sich heimholen wollte, wie damals ein Bräutigam? Jesus hat eine erste Liebe. Und daran wird sich nichts ändern, schon gar nicht durch die Bitte seiner Jünger. Die Jünger treten ja dann auf und sagen, nun, das riecht uns auf, dass die ständig hinter uns herschreit. Nun, entlass sie doch. Man weiß nicht, in der Bibel steht davon nichts, was ihre Beweggründe waren. Wollten sie wirklich, dass der Frau geholfen wird aus diakonischen Gründen, also aus Nächstenliebe? Oder wollten sie nur ihre Ruhe haben? Wir wissen es nicht. Jesus aber hat eine erste Liebe und davon lässt er sich nicht abbringen. Schon gar nicht durch die Bitte seiner Jünger. Da wurde ich unwillkürlich erinnert an einen neuen Begriff, der ist noch nicht so alt. Ich glaube, in diesem Jahr erst geprägt, Scholzen. Also von unserem Bundeskanzler Scholz her gesagt, Scholzen bedeutet so etwas, ich bleib dabei. Und das ist Führung. Ich sage nichts und mache auch nichts, das, was ihr wollt. Aber am Ende wird sich herausstellen, das ist Führung. Ich glaube, dass Jesus so nicht war. Also das kann nicht seine Motivation gewesen sein. Geht es ihm um die Not der Frau nicht? Was bewegt ihn, sie dreimal so hart zurückzuweisen, ja sie zu beleidigen? Aber die Frau lässt sich nicht einfach abwimmeln. Nicht dadurch, dass Jesus sie ignoriert, nicht mit dem Hinweis darauf, dass sie theologisch ja auch nicht zum Volk Gottes gehört, nicht einmal durch eine Demütigung. Im Gegenteil, sie nimmt das herabsetzende Bild dass sie mit den Hunden verglichen wird. Sie nimmt das herabsetzende Bild Jesu auf und deutet es zu ihren Gunsten. Ja, Herr, du hast recht. Stellt euch mal vor, ich habe den Eindruck in unserer Gesellschaft, wir sind im Augenblick so erhitzt, wenn uns einer so kommt wie Jesus hier dieser Frau, dann würden wir platzen. Dann würden wir irgendwo hinausschreien in die sozialen Medien hinein, das ist Kacke, was hier passiert, das ist unmöglich. Dann würden wir in Wut geraten wie die Wutbürger. Wir sehen, bei der Frau ist das wirklich erstaunlich. Sie bleibt dran, sie wendet sozusagen die Beleidigung in etwas Positives. Der Vorgang geschieht bei ihr, nicht bei den Menschen, nicht bei Jesus, der sie angegriffen hat, da ist erstmal keine Wendung zu erkennen. Die Wendung geschieht bei ihr in ihrer Einstellung. Und da lässt sich Jesus beeindrucken. Der Glaube der Frau durchdringt seine Distanz. Sie glaubt an ihn, auch wenn er sich so verhalten hat, dass sie es eigentlich gar nicht mehr kann. Sie glaubt gegen ihn an ihn. Und da erhört er ihr tiefstes Sehnen, er heilt ihre Tochter. Und jetzt sind wir tatsächlich beim resilienten Glauben, der also durch Kämpfe hindurchgeht, der sich nicht beleidigen lässt, auch wenn er beleidigt wird, der sich nicht aufhalten lässt, auch wenn sich Mauern gegen ihn aufbauen und wenn da Wutbürger sind, die ihn anschreien. Diese Geschichte musste doch das Herz der Judenchristen anrühren, denn Matthäus hat sein Evangelium für Judenchristen geschrieben. Das sieht man an den vielen alttestamentlichen Zitaten, damit konnten Heiden gar nichts anfangen. Er hat es für Judenchristen geschrieben, die immer noch der Meinung waren, dass nur Juden Christen werden konnten. Und dann gab es den Konflikt mit dem, ja, mit so verschiedenen jüdischen Dingen, Spezialitäten sozusagen, müssen alle, die jetzt zum Glauben kommen, zuerst Juden werden, um dann Christen werden zu können. Da gab es auch eine Auseinandersetzung unter den Aposteln. Und nun erzählt es Matthäus, durch Matthäus seinen Mund, Jesus, nun auch den Hardlinern, was allerdings schon im Stammbaum Jesu angelegt war. Wenn man Matthäus 1 einmal liest, da gibt es 2, 3 Ausländerinnen, deren Glaube ebenfalls anerkannt wird, gerühmt wird sogar. Da gab es die Hure Rahab, mal abgesehen davon, von ihrem Beruf, den sie hatte, oder was immer das auch war. Rahab war keine Jüdin. Sie gehörte zu den Feinden. Das war die, die an Jericho war, also gehörte zur Bevölkerung dort, Palästinenserin. Und sie wird im Stammbaum Jesu hervorgehoben. Dann gibt es die Moabiterin Ruth. Die Moabiter waren die schlimmste Truppe, die gegen Israel immer wieder aufgestanden. Das war sozusagen eine Erbfeindschaft. Und dann wird die Ruth genannt und als Vorbild des Glaubens hingestellt. Und dann gibt es noch Tamar, mit der Juda sündigte. Also es gibt selbst im Stammbaum schon Signale, wenn man das einmal richtig bewertet, muss man sagen, das ist die Linie Jesu. Er ist nicht abgewichen. Am Ende, wenn man durch ist durch die Krise, öffnet sich der Horizont und alle sind eingeladen. Aber nicht so naiv, als wäre Jesus der Wohltäter und der Heiler und was nicht alles. Am Ende bringt er uns auch noch das Geld in unsere Portemonnaies. Nicht so, sondern durch die Krise hindurch. Resilienter Glaube ist Glaube, der die Krisenmomente kennt und sie durchstanden hat. Der Glaube der Ausländerinnen, es sind ja auch noch alles 3 Frauen, das muss man auch noch sagen, die normalerweise gar nicht galten. Der Glaube der Ausländerinnen wird von Jesus mehr als anerkannt. Aber diese Geschichte ist auch für die glaubende Gemeinde heute, nicht nur damals, wo es um die Frage Juden und Christen ging, bedeutsam, sondern durch die Zeiten hindurch wichtig. Warum? Sie ermutigt, sich nicht von Jesus abweisen zu lassen, nicht einmal dann, wenn wir ihn nicht mehr erkennen. Nicht einmal dann, wenn wir das Gefühl haben, dass er uns ignoriert. Ich will das noch kurz illustrieren. Es gibt eine andere Geschichte, da geht es um resilientes Gebet. Das hat aber damit zu tun. In Lukas 11, ich lese ein paar Verse daraus. Und Jesus sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen kann. Und jeder von innen würde antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Worum geht es? Jesus erzählt von einer unverschämten Bitte. An Essen zu kommen war sehr umständlich, besonders in der Nacht. Und in Wirklichkeit lagen die nicht alle bei ihm im Bett, dazu hatten die früher viel zu viele Kinder. Die lagen in einem Raum auf Matten. So, und nun sagt er drin, es ist schon abgeschlossen und ich wecke meine ganze Kinderschar auf, wenn ich jetzt zur Tür gehe, Schlüssel drehe, aufmache, um dir was zu geben. Es geht nicht. Es ist ein palästinensisches Haus, hatte nur einen Raum. Das war tagsüber Wohnraum, nachtsüber Schlafraum. Ist nicht so einfach, dann noch was zu bewegen. Wenn die Kinder erstmal schreien, ist die Nacht vorbei. Ich weiß, wovon ich rede. An Essen zu kommen in der Nacht war so gut wie unmöglich. Denn wenn eine Familie schlafen ging, dann wurden im Wohnraum die Matten ausgebreitet. Und die Bildgeschichte zielt darauf, dass wir trotzdem antworten, es ist unvorstellbar, einfach liegen zu bleiben und den Freund hängen zu lassen. Zumal damals Gastfreundschaft eine ganz hohe Wertschätzung hatte, wahrscheinlich mehr als heute. Und es ist, wenn auch unvorstellbar, wenn es dennoch passiert, nein, um seiner Unverschämtheit, der da draußen vor der Tür ist, um seiner Unverschämtheit, Luther hat übersetzt, um seines unverschämten Geilens willen. Also geil hat heute eine andere Bedeutung. Das war damals etwas, also da bohrt einer, der nervt mich, aber richtig. Wenn er es schon nicht tut, weil er sein Freund ist, so wird er es doch tun, wegen seines unverschämten Geilens. Aber auch egal, aus welchen Motiven und vielleicht nur, weil er genervt ist. Ein Freund wird dem anderen auch zur unmöglichsten Zeit helfen. Und die Sache, um die es hier geht, Gott ist wie ein Freund. Also nicht, dass wir jetzt sozusagen die Unverschämtheit auf Gott übertragen. Das will die Geschichte nicht sagen. Gott ist wie ein Freund. Und Gott, das will sie allerdings sagen, darf genervt werden und belästigt werden, auch mitten in der Nacht. Wir tun uns manchmal schwer, Gott zu nerven, allein den Gedanken zuzulassen. Aber wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wenn unser Herz dabei ist, dann werden wir nicht einfach nach der ersten Bitte, die er nicht erhört hat, im Gebet loslassen. Dauerhaftes Beten, das heißt sogar mal im Thessalonicher Brief, wie heißt es da, ohne Unterlass. Wir sollen beten ohne Unterlass. Das ist nicht mit einem einmaligen oder zehnmaligen oder hundertmaligen Beten getan, weil es im Herzen angesiedelt ist. Was in meinem Herzen ist, das habe ich immer auch auf der Zunge. Das geht gar nicht anders. Also ein dranbleibendes Gebet, resilientes Gebet, gehört mit zum Glauben. Und wenn Gebete nicht erhört werden, dann bleibt bei ihnen dran, auch wenn alles gegen ihn zu sprechen scheint. Die Frage, die dann bei uns auftaucht, warum? Die große Frage, warum mir? Warum überhaupt? Warum das Leid in der Welt? Matthäus stellt die Frau aus Syrophönizien hier in eine Reihe mit Hiob, der durch den Gott hindurch, der das unsagbare Leid ihm zugelassen oder sogar zugefügt hat, den Gott sucht und an dem Gott festhält, der ihm Recht geben und ihn erlösen wird. Und er hat es am Ende ja auch getan. Hiob ist ein Beispiel des Glaubens. Und ich bin einmal aufgewacht jetzt im Gottesdienst in unserer Gemeinde, in unserer Ortsgemeinde, als der Pfarrer sagte, da steht was in der Bibel bei Hiob, was oft übersehen wird. Da heißt es nämlich, Hiob 2, Vers 3, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also er war tadellos. Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt. Also Gott sagt das gegenüber Satan. Und dennoch hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Gott sagt, es gab keinen Grund, Hiob so arg zuzusetzen. Was haben wir für ein Recht? Wie können wir Antwort auf diese Frage erwarten, wenn Gott sie selbst nicht beantwortet? Ohne Grund hat er das zugelassen, dass der Satan ihm so zusetzte. Wir sollten uns nicht mit einer unnützen Frage abplagen, die selbst im Wort Gottes keinen Anhalt hat, sondern wir sollten dranbleiben, und wenn das Herz dabei ist, dann werden wir auch dranbleiben, egal was die Theologen sagen oder die Psychologen, weil das, was im Herzen ist, das ist uns so nahe, da können wir gar nicht anders. Also resilient glauben und resilient beten. Wenn wir da hindurch sind, dann weitet sich der Blick, denn das dürfen wir nicht vergessen. Nach dieser Perikope, die hört mit dem Vers 28 auf, geht es ja weiter. Und Jesus zog weiter und kam an das Galiläische Meer, also an den See Genezareth. Und er stieg auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kamen zu ihm große Volksmengen, die hatten Gelähmte, Blinde, Verkrüppelte, Stumme und viele andere mit sich. Und sie legten sie zu seinen Füßen und er heilte sie. Und sie priesen den Gott Israels. Aber Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich habe tiefes Mitgefühl mit den Leuten, denn sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Jesus hat tiefes Mitgefühl. Dieselbe Geschichte von der Syrophönizierin, nur die restlichen Verse dazu gelesen. Das heißt, er ist nicht der, an dem alles abprallt. Nein, er hat tiefes Mitgefühl, aber er will auch wissen, dass es bei uns im Herzen drin ist und dass wir tiefes Mitgefühl ja mit ihm haben. Und daraufhin geschieht ein Speisungswunder und erstaunlicherweise, er wiederholt das Speisungswunder vor ein paar Tagen. 7 Körbe voll bleiben übrig. Kein Wunder, dass auch die Frau aus Syrophönizien etwas abbekommen hat. Neben der Heilung ihrer Tochter jetzt auch noch was zu essen. Das ist die ganze Geschichte. Man muss es immer zusammen sehen und die Geschichte ganz lesen. Also nach dieser verstörenden Geschichte, nur der Anfang ist verstörend, am Ende geht es ja gut auf, fließt der Heilungsstrom in Israel. Und Matthäus betont, dass Jesus ein Mensch ist, der von Mitgefühl ergriffen ist über die Not der Menschen bis in die Tiefen seines Herzens. Ich habe gestern Abend noch gesehen eine Reportage über Florida, und weil ich da mal gewesen bin über ein paar Wochen und das noch als DDR-Bürger, war mir das also sehr präsent. Die Keys, also das heißt unten die Everglades, und wir sind mit dem Flugzeug drüber geflogen, also mit einem Privatflugzeug, und man hat gesehen, welch schmaler Steg das ist, auf dem die Häuser gebaut sind. Ich weiß nicht, waren das 50 Meter, vielleicht auch bloß 40 Meter. So, rechts und links die Wellen. Und dann wurde gesagt, dann kam der schlimmste Hurrikan, den sie je hatten. Irma hieß der. Und der hat 90% der Häuser platt gemacht. Und die anderen 10% waren gerade noch bewohnbar. Also neu war kein Haus mehr von den ganzen. Und dann fragten sie einen Wirt, der ein Restaurant da hatte, ja, kann man denn hier leben? Und er sagt, wir haben das schon so oft miterlebt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gehabt habe. So schlimm allerdings wie jetzt war es noch niemals. Wir fangen wieder an. Morgen fangen wir wieder neu an. Auch das ist Resilienz. Und da wurde nichts vom Glauben erzählt. Ja? Aber Resilienz heißt, wir lassen uns durch die Krise, durch die Not, durch die Katastrophe nicht runterdrücken. Wir fangen wieder von vorne an und er sagte, ich werde hier nie weggehen. Es ist eine wunderbare Gegend, ein schönes Land. Wir müssen nicht in Wut geraten wie die Wutbürger. Wir können das Ganze auch anders sehen. Ich lade uns dazu ein, und dass wir unseren Glauben an Jesus festmachen und gerade durch Krisen wachsen.